Jetzt muss man sagen, die Marketingkampagne für diesen Hamburger Zukunftsentscheid, wenn man sich die jetzt rückblickend anschaut, die war schon ziemlich auf den Punkt.
Ja.
Nicht nur vom Können, sondern auch vom finanziellen Background. Also ich habe da mal Zahlen gehört, die sich jenseits von 800.000 Euro bewegen. Also das hat die ein oder andere Partei nicht mal für einen Wahlkampf.
Willkommen bei Make It Real, der Immobilien-Podcast mit Felix Hild. Wir präsentieren außergewöhnliche Immobilienprojekte mit einzigartiger Strahlkraft. Projekte, die durch ihre Architektur, Vision oder Bedeutung herausragen. Genau wie ihre Macher, die mit Mut, Leidenschaft und Innovationsgeist sich beweisen und die Immobilienwirtschaft nicht missen will.
Hallo wieder bei Make It Real, dem Immobilienpodcast. Heute wieder und auch in Zukunft häufiger mit Michael Becken. Michael, hallo, wir haben uns auf der Expo getroffen, haben da über die Stimmung gesprochen. Was ist denn passiert in den letzten Monaten oder im letzten Monat? Ist tatsächlich was passiert? In der Immobilienbranche gab es einen Aufschwung oder ist alles so geblieben, wie es ist? Das ist die erste Frage und dann wollen wir heute ein bisschen auf den Zukunftsentscheid in Hamburg blicken. Aber erstmal hallo Michael.
Ja, hallo Felix und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, die Expo ist jetzt etwas über einen Monat her. Ich würde mal sagen, wenn ich mir den Immobilienmarkt anschaue, verhält es sich so ein bisschen so wie mit dem Herbst der Reform, wo sich aktuell auch alle fragen, sind wir jetzt eigentlich schon im Winter der Reform? Was ist eigentlich mit den Reformen passiert? Der Herbst ist eingekehrt, ist schon jetzt fast wieder zu Ende. So ähnlich ist das mit dem Immobilienmarkt, habe ich den Eindruck. Ich hatte den Eindruck, auf der Expo hatten wir im Gegensatz zum letzten Jahr doch schon eine positive, optimistischere Stimmung, schon fast Aufbruchstimmung. Tja, wenn man sich den Markt anguckt, zumindest kommt es mir so vor, so wirklich viel hat sich jetzt bislang noch nicht getan. Was man ehrlicherweise sagen muss, es gibt auf Seiten der unterschiedlichen Landesregierung, aber auch der Bundesregierung durchaus vermehrt Aktivität. Ich nenne da mal den Bauturbo.
Bauturbo, gutes Wort.
Ich nenne da mal den Hamburg-Standard oder auch den Gebäudetyp E. Das sind ja ganz viele neue oder teilweise neue Vokabeln, die jetzt sozusagen im Markt rumfliegen. Das spricht so ein bisschen für Aktivität seitens eben der Regierungen. Die wichtigste Frage ist, was davon kommt aber eigentlich im Markt an? Ich muss für mich feststellen, für uns feststellen, ich habe noch nicht so den Eindruck, dass da so wirklich viel tatsächlich im Markt ankommt. Jetzt muss man natürlich sagen, Immobilie ist ja ein träges Gut. Ja, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, man kann natürlich weiter hoffen, dass sich was tut. Die Frage ist, was muss eigentlich passieren, damit sich etwas tut?
Aber lass mal noch mal kurz zurück. Also der Bauturbo ist natürlich ein toller Begriff, kursiert. Aber was ist der Bauturbo eigentlich? Willst du das mal kurz erläutern?
Ja, um es vielleicht ganz einfach zu halten, 246e Baugesetzbuch, da hat der Bundesregulator einige neue Vorschriften auf den Weg gebracht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist an der Stelle, dass man, um es jetzt mal praktisch zu fassen, dass man sich vorgenommen hat, im Bereich der Genehmigungen viel schneller zu sein. Mhm. Also quasi unter dem Stichpunkt Entbürokratisierung, Beschleunigung möchte man jetzt hier schneller dazu kommen, dass Bauvorhaben in die Realisierung kommen.
Aber es ist ja technisch gar nicht möglich. Also es gibt ja jetzt nicht mehr Mitarbeitenden auf den Behörden. Also wie soll es denn jetzt schneller funktionieren als die Jahre zuvor?
der gesetzliche Rahmen wäre da, okay. Aber du triffst natürlich den Nagel auf den Kopf. Also wir haben nicht mehr Mitarbeiter in den Behörden, in den Ämtern, in den Gemeinden und Kommunen. Wir haben nur die Möglichkeit, vereinfacht zu genehmigen. Und da sind wir eigentlich beim Problem, dass letzten Endes der Rahmen ein Stück weit abgespeckt wurde, der Ball jetzt aber rübergespielt wurde, nämlich in die Maschinenräume. Und jetzt muss natürlich der Maschinenraum, ja, der Beamte muss natürlich jetzt entscheiden, ja, ich wende jetzt dieses vereinfachte Verfahren auf ein konkretes Bauvorhaben an und werde dann beschleunigt sozusagen einen Hochbau ermöglichen. Und da ist ja eigentlich der Hund begraben. Ob das in der Form wirklich stattfinden wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil wir dann doch wieder auf gemeindlicher, kommunaler Ebene, regionaler Ebene sehen, dass zwar viele Grundstücke durchaus der Bebauung zugeführt werden könnten, aber dass natürlich die Gemeinden auch nicht überall das Primärinteresse haben, auch wirklich in den Bau zu gehen. Und dann dürfen wir natürlich das NIMBY-Problem nicht vergessen, das da heißt, not in my backyard. Wir sind nämlich vielfach auch an diesem Verdruss des Wohnungsbaus selber schuld, weil wir es auf der einen Seite fordern, auf der anderen Seite sagen, aber bitte nicht in meinem Hinterhof.
Mhm. Aber es ist ja schon mal ein guter Ansatz, ne? Also es soll mehr gebaut werden. Man kann natürlich alles kritisieren, aber der erste Schritt ist dadurch ja getan, dass man die Genehmigung beschleunigen soll. Und jetzt muss man natürlich gucken, wie es weitergeht, dass man sie auch tatsächlich beschleunigen kann.
Klar, also ich würde sagen, das ist schon mal ein erster wichtiger und richtiger Impuls. Und wenn es denn tatsächlich zu einer Beschleunigung käme, dann wirkt sich die Beschleunigung natürlich auch finanziell im Portemonnaie des Investors auf, weil wenn ich jetzt nicht mehr x Monate, / Jahre auf meine Baugenehmigung warten muss, muss ich natürlich auch nicht mehr so lange mein angekauftes Grundstück zwischenfinanzieren etc. pp. Das heißt, auf der Finanzierungsseite, bei den Finanzierungskosten kommen wir schon ein wenig runter. Die Baukosten sind dadurch aber immer noch nicht sozusagen gelöst. Da müssen wir eben auf die anderen Schlagworte gucken. Ja. Gebäudetyp E, Hamburg-Standard, was bringen die einem? Und da haben wir eigentlich ein ähnlich gelagertes Problem, weil auch da hat man sich überlegt, beim Gebäudetyp E, beim Hamburg-Standard, wie können wir eigentlich von den anerkannten Regeln der Technik jetzt absehen? Wie können wir diese 20.000 DIN-Vorschriften möglicherweise eindampfen auf das Notwendigste, damit wir eben von den Baukosten von um und bei 4.500 bis 5.000 Euro im Wohnungsbau runterkommen auf vielleicht 3.500 Euro. Aber auch da sind wir wieder am gleichen Momentum. Das muss dann auch sozusagen der Investor im Zusammenspiel mit der Behörde rechtssicher wollen. Das heißt, wenn man dort wiederum im Bereich der Baugenehmigung ist und bestimmte Bauvorhaben durchsetzen will, nach diesem geringeren Standard, wie auch immer er dann im Einzelfall aussehen soll, muss A, die Behörde das dann an der Stelle auch mitgehen können und B, der Investor auch sagen können, ja, das ist jetzt rechtssicher und ich muss nicht fürchten, dass mir im Nachgang vielleicht ein Eigentumswohnungskäufer oder der Endinvestor kommt und sagt, naja, du hast mangelhaft gebaut, weil du bist von den anerkannten Regeln der Technik abgewichen. Mhm. Also ich glaube, da ist auch noch ein Weg zu gehen. Und ich glaube, solange dieser Knoten nicht durchschlagen wurde, dass wir da wirklich, ich sag mal, 2, 3, 4 Praxisbeispiele gesehen haben, bei denen es funktioniert, wird natürlich auch so dieser Anschub nicht stattfinden. Denn ich sag mal, das größte Problem, was wir aktuell im Wohnungsbau haben, sind einfach diese hohen Kosten.
Mhm. Okay, wir sprechen schon von dem Hamburg-Standard. Unser Podcast wird, wir sehen ja, wo er gehört wird, tatsächlich europaweit. Hauptsache, die meisten Hörer kommen tatsächlich aus Hamburg, aber deutschlandweit geht hin bis nach Australien, Sydney. Aber in Hamburg hatten wir was Besonderes, den sogenannten Zukunftsentscheid. Willst du mal kurz erläutern, was das ist, beziehungsweise es war. Es ist ja schon entschieden worden.
Ja, genau, kann ich gerne tun. Das ist ja auch sogar etwas, was nicht nur in Hamburg für Wirbel gesorgt hat, sondern auch in ganz Deutschland Beachtung gefunden hat. Also ich werde angesprochen und gefragt, sag mal, was ist denn da bei euch los? Was passiert denn da bei euch im Norden? Der sogenannte Hamburger Zukunftsentscheid ist eine Volksinitiative gewesen, die im Prinzip durchgesetzt oder durchgebracht hat am 12. Oktober, dass die Stadt Hamburg die, sag mal, europaweit gesetzten Ziele der Klimaemissionen, die wir auf 2045, also das Jahr 2045 gelegt haben, jetzt nochmal 5 Jahre nach vorne ziehen. Das heißt, Hamburg soll nach diesem Volksentscheid bereits 2040 klimaneutral sein. So, du hast es ja schon gesagt, es ist ja schon was passiert. In der Tat, dieser Volksentscheid ist sozusagen positiv hier in Hamburg votiert worden. Wir hatten am Ende des Tages tatsächlich, ich erinnere es ganz schwach, um die 265.000 Stimmen, die für diesen Hamburger Zukunftsentscheid gestimmt haben und knapp darunter hatten wir Stimmen, die dagegen waren.
Ich habe hier die Zahlen.
Ah, sehr gut.
Es waren 304.
Oh, sogar noch mehr.
304.063 Stimmen haben dafür gestimmt und 267.299.000 haben mit Nein gestimmt. Also die Wahlbeteiligung war relativ hoch für einen Volksentscheid, würde ich sagen, mit 43,7%. Letztlich habe ich mir dadurch, dass wir hier in Altona-Ottensen wohnen und auch unser Office haben, habe ich mir die Kommunikation angeguckt. Also hier im Innerstädtischen war es sehr stark zu vernehmen, dass die Befürworter von dem Volksentscheid massiv geworben haben, aber die Gegner waren einfach nicht präsent und auch nicht sichtbar. Du bist offensichtlich ein Gegner. Von dir habe ich aber auch nichts gesehen. Ich folge dir auf deinen Kanälen, auf deinen Social-Media-Kanälen. Ein Posting habe ich gesehen, kurz vorher, stimmt doch bitte alle mit Nein. Aber es war jetzt nicht groß angelegt, so wie die anderen, wie Fridays for Future oder NABU oder selbst der Mieterverein zu Hamburg oder Verdi tatsächlich groß angelegte Kampagnen in der Stadt, im urbanen Gebiet hatten. Was man auch dann tatsächlich gesehen hat, in den Rändern von Hamburg wurde mehr Nein gestimmt als jetzt im urbanen. Also warum hast du beziehungsweise ja, du als Gegner nicht wirklich auch eine Kampagne gestartet?
Gut, also wir sprechen hier offen und direkt und also die Kritik nehme ich an. Warum haben wir oder habe ich quasi nicht dagegen opponiert oder viel zu spät? Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich darin, dass wir uns tatsächlich zu wenig, oder ich persönlich zu wenig, mich mit diesem Hamburger Zukunftsentscheid faktisch beschäftigt habe, dass ein Großteil ein Großteil der Bevölkerung sich damit zu wenig bis gar nicht beschäftigt hat. Und jetzt bist du der Marketing-Experte. Jetzt muss man sagen, die Marketingkampagne für diesen Hamburger Zukunftsentscheid, wenn man sich die jetzt rückblickend anschaut, die war schon ziemlich auf den Punkt.
Ja.
Nicht nur vom Können, sondern auch vom finanziellen Background. Also ich habe da mal Zahlen gehört, die sich jenseits von 800.000 Euro bewegen. Also das hat die ein oder andere Partei nicht mal für einen Wahlkampf. Das heißt, da wurde natürlich im großen Stil etwas aufgegleist, finanziert und beworben. Und das, was mich jetzt so ein wenig erreicht von, ich sage jetzt mal, den Menschen, die geschwiegen haben oder die sich zu spät engagiert haben, die sagen, wir wurden irgendwie ein Stück weit schon fast überrumpelt, sage ich mal. Hm. So, ich will jetzt aber vielleicht noch mal eine Sache klarstellen, weil das gerät immer in den falschen Hals. Ich bin kein Gegner der Nachhaltigkeit. Ja, ich bin auch kein Klimaleugner. Ganz im Gegenteil. Wir müssen, glaube ich, einmal nochmal unterstreichen, worum es hier geht. Es geht hier um eine Vorziehung der Klimaziele um 5 Jahre. Darum geht es. Es geht nicht um die Klimaziele als solche, die ich glaube, der überwiegende Teil der Bevölkerung durchaus positiv sieht. So, die Frage, um die es hier geht, ist es wirklich
sinnvoll,
notwendig, sinnvoll und wirtschaftlich eine gute Idee, diesen Sonderweg hier zu beschreiten, zumal wir als Europa mit 2045 ja schon im globalen Vergleich 5 Jahre uns früher auf die Karten geschrieben haben. Das ist ja schon ein großer Schritt. Jetzt soll es 2040 sein. Jetzt kommen natürlich die Befürworter und sagen, naja, da haben sich andere Länder in Deutschland auch schon committed. Das stimmt nur halb. Kein Bundesland, keine Stadt in Deutschland hat sich verpflichtend auf die Ziele 2040 committed, weil die meisten sehen, dass selbst schon die Ziele, um sie 2045 zu erreichen, schon sehr ambitioniert und herausfordernd sind. Meiner Meinung nach tun wir uns hier, sage ich mal, keinen Gefallen, indem wir das Ganze noch 5 Jahre nach vorne ziehen. Aber wir haben, da bin ich bei dir, ich, viele Parteien, auch die Regierung, wir haben dem Klimaentscheid, als er beworben wurde, faktisch nichts entgegengesetzt oder eben zu spät etwas entgegengesetzt. Und jetzt werden wir aber tatsächlich von großen Teilen der Bevölkerung, der Unternehmen konfrontiert, die das jetzt alle erst realisieren. Und ich sag mal, ich bin ja Teil der CDU-Fraktion. Wir als CDU-Fraktion haben jetzt gesagt, wir werden zumindest jetzt versuchen, das Ganze wieder zurückzudrehen, also auf den Status quo.
Geht das denn überhaupt? Also man hat ja eine Abstimmung gemacht und kann man dann eine Gegenabstimmung organisieren, die dann das wieder zurückdreht?
Ja, wir haben tatsächlich aktuell eine sehr, sehr große Diskussion darum, ob das eigentlich verfassungsgemäß ist, dass wir den Bürgerwillen hier nicht berücksichtigen, etc. pp., weil abgestimmt wurde. Aber die Hamburger Verfassung sieht es explizit vor. Wieso tut sie das? Weil sie eben auch vorsieht, dass eine Minderheit so ein Gesetz hier oder so ein Volksentscheid durchbringen kann. Mhm. Deswegen gibt es auch dieses Korrektiv, dass man es sozusagen, ich will nicht sagen zurückdrehen kann, aber man kann eben einen Gegenantrag stellen, der uns wieder zu dem Status quo bringt. Das bedeutet dann aber nicht, dass es dann für alle Zeiten aus der Welt ist, sondern dann kann sich der, ich sag mal, Zukunftsentscheid wieder formieren und dann sogar unter erleichterten Voraussetzungen das Ganze wieder einbringen. Das ist so, wenn man eben bestimmte Minderheitenrechte hier nach vorne zieht, dann muss es ein Korrektiv geben. Und wieso schwebt uns das natürlich vor? Weil wir eben den Eindruck haben, dass ein Großteil der Hamburger Bevölkerung sich damit nicht auseinandergesetzt hat und wir hier doch, ich sag jetzt mal, eine überwiegende Mehrheit haben, die bisher geschwiegen hat, die aber tatsächlich, sage ich mal, mit diesem Ziel 2040 nicht einverstanden ist. Und dafür wollen wir uns jetzt einsetzen.
Lass uns doch mal inhaltlich gucken. Also wir haben natürlich die Immobilienwirtschaft. Also was ist schlimm an dem Zukunftsentscheid für die Immobilienwirtschaft, besonders in Hamburg?
Ich würde es, um es einfach zu halten und vor die Klammer zu ziehen, sagen, wir müssen die großen Investitionen, die auf die Immobilienwirtschaft zukommen, um unsere Bestandsgebäude klimaneutral zu machen, die müssen wir jetzt nochmal 5 Jahre vorher erreichen. Und ich sag mal, wir haben ja eingangs gesagt, wo der Immobilienmarkt gerade steht, wo wir mit den Kosten stehen, dass wir ein großes Problem in den Mieten haben. Ja, es fällt uns schwer, die bezahlbaren Mieten auf diesem Niveau zu halten. Es fällt uns schwer, neu zu bauen zu bezahlbaren Mieten. Das fällt uns unter anderem schwer, weil natürlich die Baukosten die letzten Jahre sehr hoch gelaufen sind. Das fällt uns aber natürlich auch dadurch schwer, dass wir vor massiven Investitionen gerade in den Gebäudebestand stehen, wenn wir eben Klimaanforderungen erfüllen wollen. Wir wollen diese Klimaanforderungen erfüllen. Aber in diesen angespannten Zeiten, und die Immobilie ist nun mal ein träges Gut, hilft es natürlich, wenn wir ein wenig mehr Zeit haben. Wenn uns natürlich auf der Zeitschiene jetzt noch zusätzlich Druck gemacht wird, führt das de facto dazu, dass wenn wir dann investieren, dann steigen die Mieten noch höher, noch schneller. Und auf der anderen Seite stellt sich dann auch noch die Frage, inwieweit werden gerade private Investoren dann überhaupt noch sozusagen motiviert sein, in Immobilien zu investieren, wenn sie wissen, da kommt so eine große Herausforderung auf sie zu.
Okay, wie kannst du dir erklären, dass der Mieterverein zu Hamburg pro gestimmt hat?
Ja, also gut, der Mieterverein argumentiert mit einer Logik, die nach meinem Dafürhalten hier nicht greift, weil gesagt wird, naja, wenn wir jetzt also schon 5 Jahre früher klimaneutral sind, dann sind wir also auch 5 Jahre früher in geringeren Nebenkosten und entlasten hinten raus den Mieter. Ja, das ist natürlich eine Rechnung. Die kann ich durchaus aufmachen, aber diese Rechnung übersieht, dass ich erstmal vorneweg immense Summe aufbringen muss und anfänglich natürlich den Mieter erstmal über Gebühr belaste. Aber das ist die eine Frage. Die andere Frage ist die der faktischen Umsetzung. Mhm. Wir haben nicht nur hohe Baukosten, sondern wir haben gerade auch am Bau ein Fachkräfteproblem. Ja, wer soll das eigentlich in dieser dann verkürzten Zeit noch machen? Ja, das heißt, klar, unsere Wunschvorstellung ist, es wird hinten raus günstiger. Aber wer sich mal mit Wärmepumpen, Abschreibung von Wärmepumpen, Rentierbarkeit von Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, der wird sehen, das dauert 40 bis 50 Jahre, bis sich diese Geräte amortisieren. Mhm. Also irgendwann in 100 Jahren mag der Mieterverein recht haben. Aktuell würde ich aber sagen, eher nicht. Und das zeigen auch die Aussagen der größeren Wohnungsverbände, die ganz klar gesagt haben, dieser Zukunftsentscheid führt zu zusätzlichen erhöhten Kosten und wird sich in der Miete niederschlagen. Jetzt kursieren Quadratmeterpreiserhöhung von 3 bis 4 Euro. Ich bin ganz ehrlich, wir sind noch nicht so weit, dass wir es wirklich bis zuletzt überprüft und validiert haben. Aber es wird sich faktisch auswirken.
Okay. Und vor der Stadt von Hamburg, vielleicht ist noch ein kleiner Blick auf, wir sind ja global, also der Klimawandel ist global. Man kann sich sozusagen sogenannte Ablasszettel erwerben. Und das ist in Hamburg dann in Zukunft auch nicht mehr möglich?
Ja, der sogenannte Zertifikatehandel wird dadurch quasi für Hamburg faktisch unmöglich, aber eben nicht für die umliegenden Länder.
Ja.
So, bedeutet so viel wie, die umliegenden Länder können nach wie vor Zertifikate erwerben und damit handeln, um eine bestimmte CO2-Menge hier für sich zu beanspruchen. Hamburg kann das dann auch nicht mehr. Und wenn wir dann mal von der Immobilie wegblicken, dann stellen wir fest, das wirkt sich dann auf alle unsere Branchen aus. Und wenn man jetzt ins Feld führt, ja, es gibt auch andere Städte, bei denen funktioniert das schon gut. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben den Hamburger Hafen. Und das ist eines der größten Industriegebiete in Europa. Wir haben hier Aurubis. Und wir wünschen uns ja noch, dass wir weiterhin bestimmte Produktions- und Industriebetriebe in Hamburg erhalten und in Hamburg ansiedeln. Wenn wir das jetzt nun aber dadurch konterkarieren, dass wir eben verfrüht diese Klimaziele einhalten wollen, dann, also ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dann wird sich das ein oder andere Unternehmen überlegen, ob es denn künftig in Hamburg sein Geschäft noch durchführt. Und dann hat das nicht nur Auswirkungen auf das Unternehmen selbst, sondern das hat dann unmittelbare Auswirkungen auf unseren Arbeitsmarkt. Wir werden eine Unternehmensverlagerung in die umliegenden Länder sehen und wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit dann in Hamburg sehen. Und sag mal, Hamburg steht noch wirtschaftlich gut da. Deutschland bekanntermaßen aktuell nicht so. Und wollen wir, dass Hamburg jetzt auch sozusagen wirtschaftlich abrutscht? Ich glaube, das wollen wir alle.
Ich glaube, das will keiner. Aber also vielen Dank erstmal für den kleinen Einblick zum Zukunftsentscheid und auch zur Wirtschaft. Hast du noch was, was du uns allen, uns, die in der Immobilienbranche zu Hause sind, ob jetzt aus dem Marketing oder Projektentwickler oder Makler, uns mitgeben kannst? Was in der nächsten Zeit, wie sollen wir agieren, auf was wollen wir uns vorbereiten?
Nein, im Prinzip, ich glaube, die Themen der nächsten 12 bis 24, wenn nicht bis 36 Monate, werden einfach sein, dass eben Bauturbo, Hamburg-Standard, Gebäudetyp E einfach auf dem Prüfstand stehen. Ja, da wird es sich zeigen und ich glaube, da lohnt es sich auch hinzugucken, wo setzen sich welche Prototypen, welche Maßnahmen, wo setzen die sich durch? Weil am Ende des Tages die Wohnnachfrage wird bleiben, die wird nicht geringer werden. Unser Fachkräfteproblem wird auch bleiben. Das heißt, wir müssen das Ganze immer denken zusammen mit seriellem und modularen Bauen. Das heißt, da würde ich jetzt sozusagen den Fokus draufsetzen. Und speziell in Hamburg gilt es natürlich jetzt, ich sage jetzt mal, um mal so ein modernes Wort zu nehmen, die Awareness der Gesamtbevölkerung aller Stakeholder tatsächlich nochmal darauf zu münzen und es eben auch sauber aufzubereiten, was eben dieser Zukunftsentscheid, der dann ab 2027 möglicherweise mit unmittelbaren Maßnahmen dann durchgesetzt wird, was er für die einzelnen Bereiche bedeutet. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben. Ja, das sind meine Big Points der nächsten Monate. Und ich würde mich freuen, wenn wir da beim nächsten Mal intensiver immer mal wieder reingucken. Aber ich freue mich natürlich auch über Feedback, über Kommentare, über Anmerkungen. Ja, ich bin auch nicht allwissend und auch stehe immer für kontroverse Diskussionen und Debatten bereit und genau.
Beim nächsten Mal. Die Glaskugel hast du nicht vor dir, aber wir werden sehen, ob das so eintrifft alles und ja, vielen Dank für das Gespräch und ja, gerne, wir freuen uns auf Kommentare und auf die offene Diskussion zum Zukunftsentscheid und ja, vielen Dank.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Make It Real. Dein Immobilien-Podcast. Eine Produktion von Brand Bandits.